wenn man länger mit Gott unterwegs ist, sich Christ bezeichnet, dann weiß man natürlich, wie wichtig die Bibel ist und dass ohne Bibel es kein Christentum in dieser Weise geben würde, wie wir das kennen. Und alles, was wir glauben, all unsere Glaubensinhalte und Lehren und Schwerpunkte und auch was uns wichtig ist, nehmen wir aus der Heiligen Schrift. Und die Bibel spricht natürlich auch selber viel über sich, also quasi über die Bibel, wobei man immer wissen muss, wenn wir die Bibel lesen und die Bibel von der Bibel spricht, meint sie nie die ganze Bibel, weil die Bibel war damals noch gar nicht ganz geschrieben. Das ist wichtig. Das heißt, dieses Vorrecht, wie wir heute so und seit einigen Jahrhunderten erst so diese alte und neues Testament so haben, das ist nicht etwas, was die ersten Christen auch so kannten. Das ist was ganz Besonderes. Und es gibt einen Psalm, der ist der längste Psalm von diesen 150 Gebetsliedern, so nennt man ja auch die Psalmen. Und der handelt quasi permanent über Wort Gottes, über seine Ordnung, über sein Gesetz, über, weiß jemand, welcher Psalm das ist? 119. Psalm 119. Und in der Gnadenkirche ist es so, wenn jemand sich taufen lassen möchte, fängt ja jetzt das Taufseminar an, dann demnächst, dann gehört eben dazu, dass man diesen Psalm 119 auswendig kann. Und für die, die jetzt nicht genau wissen, warum lachen die, die bitte ich einfach mal da reinzugucken, wie lang der ist. Dann würden wir feststellen, keiner von uns kann den auswendig aufsagen. Und selbstverständlich ist das nicht die Voraussetzung für die Taufe. Voraussetzung für die Taufe ist, dass man zu Jesus Christus gehört, nicht die Bibel oder irgendwelche Psalmen auswendig kann. Trotzdem ist es wichtig, etwas darüber zu hören. Und wir können die erste Folie anschauen. Wir haben heute Morgen gehört, oh, die Lutherpredigten sind alle weg. Ja, aber man kann ja im Internet nachhören, das ist das Gute. Oder auch die Männer an der Technik fragen, die brennen da gerne nochmal CDs, sodass man da das nochmal reinhören kann oder auch weitergeben kann. 500 Jahre Reformation. Und mir war es ein Anliegen, über diese verschiedenen Solas oder Solis, sind eigentlich vier Stück, etwas zu sagen. Über das Sola Christus sage ich nicht viel, weil da glaube ich, das hören wir im Grunde immer wieder an unseren Predigten hier. Das ist ja selbstverständlich, dass es nur über Jesus Christus geht, der Weg, der dann bei Gott endet. Aber die anderen Dinge, die habe ich versucht und habe ich auch schon zweimal jetzt was darüber gesagt, nämlich in dieser Reformationstrilogie, diesem Dreiteiler, vorletzten Sonntag über die Gnade, letzten Sonntag über den Glauben und heute an diesem Sonntag über die Schrift. Sola Scriptura, so heißt das auch, über die Schrift. Da möchte ich etwas dazu sagen. Und auch heute möchte ich betonen, es kommt jetzt keine Auslegung oder irgendwie eine Bibelarbeit oder so eine Kurzandacht, was sagt die Bibel über die Bibel, sondern mir geht's schwerpunktmäßig darum, was wurde denn damals erkannt? Was meinte denn der Martin Luther, als er dieses Sola entwickelt hat, Sola Scriptura, allein die Schrift? Das ist eben das, worum es mir geht, auch an diesem Tag heute in dieser Verkündigung. Also bei mir ist es immer so, ich sehe immer nur einen Punkt. Es war letztes Mal schon so, dass die ganze Seite kommt. Da, keine Ahnung, woran das liegt. Die Technik macht sich manchmal selbstständig. Ich bitte euch trotzdem nicht einmal gleich alles durchzulesen, sondern ein bisschen mitzugehen und es einfach so als Wiederholung dann zu sehen. Also die Bibel als Richtschnur des Glaubens, das war auch für Martin Luther damals klar. Das war nichts Ungewöhnliches, das war eigentlich schon immer so eine Art Kernbotschaft der Christen. Die Bibel ist Richtschnur für den Glauben. Das, was wir glauben, muss sich am Wort Gottes orientieren. Und das würde auch heute jeder Christ sagen. Das Erstaunliche ist nur, dass es so viele Denominationen gibt, mit ganz unterschiedlichen Frömmigkeitsstilen. Und alle sagen, die Bibel ist aber Richtschnur für den Glauben. Und da merken wir schon ganz am Anfang etwas, es geht nicht nur darum, die Bibel zu kennen oder die Bibel zu lesen, es geht auch darum zu schauen, wie verstehe ich denn das, was ich da lese. Damals galt auch schon, die Kirche darf nichts lehren, was nicht der Bibel entspricht. Also umgekehrt, wenn etwas der Bibel widerspricht, dann ist das nicht in Ordnung. Ja, die Bibel wird immer wieder als Schablone draufgelegt und dann guckt man nicht, ob sich die Bibel irgendwelchen Dingen anpasst, sondern ob sich diese Dinge der Bibel anpassen. Das ist die Herausforderung, bis auf den heutigen Tag. Und sola scriptura, dieses Wort, hat nicht Martin Luther entwickelt. Er hat es nur noch mal mit reingenommen und aus seiner Sicht dargelegt, sondern das war eine bekannte Formulierung in den sogenannten papstkritischen Reformbewegungen, die es schon zu allen Zeiten gab, insbesondere als das Papsttum dann immer, ich sag mal, merkwürdigere Früchte zeigte. Dann gab es eben innerkirchliche kritische Bewegungen, die gesagt haben, ja Moment, Papst so und so sagt zwar, aber steht in der Bibel nicht was anderes? Konnten nur die Leute sagen, die die Bibel lesen konnten. Das gemeine Volk natürlich nicht, das war ja nicht zugänglich dafür, einfach aufgrund, weil da viel in Latein und dann durch diese Originalsprachen, Griechisch, Hebräisch und so weiter. Aber das war wichtig, auch schon vor Luther war das so. Und Martin Luther hat es eben auch benutzt, diese Formulierung, aber anders, ein bisschen anders wie die vor ihm und auch ein bisschen anders wie heute, wie man heute das so sagt. Gerade in freikirchlichen Kreisen oder auch überhaupt in evangelikalen Kreisen, damit meine ich in Kreisen, die sagen eben, die Bibel ist Gottes Wort. Das ist ja auch so ein Satz, die Bibel ist Gottes Wort. Stimmt, aber was heißt das? Was heißt das denn? Was bedeutet das denn? Oder Jesus ist Gottes Sohn, das ist auch sowas. Ja? Jesus ist Gottes Sohn, ja das stimmt, ja selbstverständlich ist Jesus Gottes Sohn. Aber was heißt das denn? Für alle, die unter uns die Söhne haben, so ist es nicht gemeint. Ich habe auch einen Sohn. Der wurde gezeugt, der ist geboren worden, aber so ist das nicht gemeint. Das ist wichtig. Also man hat dann so Begriffe als Christen, die man so klar sagt, ja, Jesus ist Gottes Sohn, die Bibel ist Gottes Wort. Aber wenn man dann fragt, ja, was bedeutet das denn genau? Dann wird es interessant. Ja. Und so ist es eben spannend, mal zu gucken, was meinte denn Luther mit diesem Sola Scriptura. Grundsätzlich gilt und galt natürlich, die Bibel soll oft gelesen, studiert, verstanden und vor allem recht ausgelegt werden. Ja. Auch in Sekten und irgendwelchen komischen Kreisen wird die Bibel teilweise verwendet. Die wird auch gelesen. Manche haben eine eigene Bibelübersetzung, manche nehmen die Bibel und den Wachturm. Oder die Bibel und das Buch Mormon, ja, da gibt's ja alle möglichen Kulte und Sekten und merkwürdige Gruppierungen und irgendwie hat alles mit der Bibel zu tun und so ist also die Bibel ein ganz besonderes Buch und immer noch das meistgelesenste, meistverkaufteste, meistverbreitetste Buch auf diesem Kontinent Europa, aber auch weltweit auf dem gesamten Planeten Erde. Ja, die Bibel ist in aller Munde, würde man denken, aber zumindest wird sie halt so verbreitet und verkauft, wie es mit dem Lesen, Studieren, Verstehen und Auslegen ist. Das wäre dann nochmal eine andere Frage. Wir steigen also ein bisschen ein in das, was so sich in diesen Zeiten vor knapp 500 Jahren in dem Kopf und in den Gedanken von Martin Luther so getan hat. Ich habe ja schon erwähnt, dieses Buch, und es ist so, wie ich gesagt habe, es ist echt super, ne? Also wenn du dir mit Luther dich irgendwie beschäftigen willst, dann würde ich dieses Buch kaufen und lesen. Ist vielleicht manchmal besser, wie so einseitige Dinge. Ist echt gut gemacht und auch das Ringen, man versteht da viel mehr. Also das toll, zu Recht so angepriesen worden, hat sich gelohnt, lohnt sich wirklich, so ein Buch auch zu lesen. Also was hat jetzt Martin Luther zu diesem Sola Scriptura formuliert? Was war ihm wichtig? Einmal. Für Luther gibt es einen Inhalt der Bibel, nicht mehrere Inhalte. Deswegen sagt auch Martin Luther nicht, wir haben es mit Gottes Wörtern zu tun, sondern mit Gottes Wort, Einzahl. Und das Wort Gottes, das zentrale Wort Gottes für Martin Luther war die gute Nachricht von Jesus Christus. Das Evangelium von Jesus Christus. Wir haben ja kürzlich da was gehört. Wir würden heute sagen, auch ich würde es heute sagen, die gute Nachricht vom Reich Gottes und, sagen wir mal, von der Erlösung vom Kreuz von Golgatha. Das waren so die Sachen. Jesus als Erlöser, aber auch als Herr. So. Und Christus ist die Mitte der Heiligen Schrift. Das hat er verwendet, das haben auch andere verwendet. Und das ist auch so ein Satz. Christus ist die Mitte der Schrift. Der Martin Luther hat quasi gesagt, wenn du die Bibel liest, dann guck, was du für eine Brille trägst. Du solltest die Christusbrille tragen. Und wenn dir Christus nicht als Erlöser klar geworden ist, wenn du also kein Christ bist und die Bibel liest, wenn du kein Christ bist und die Bibel liest, dann kann das irgendwie schräg enden. Und wir hatten das diese Woche in einem Hauskreis auch besprochen, als es um die Bibel ging. Hat denn die Bibel, ich habe mal so eine Taschenausgabe mitgebracht, so meine kleinste, das ist richtig schwer, so aus Holz, Holz mit den betenden Händen von Albrecht Dürer. Ja. Die sieht so neu aus, weil ich da gar nicht reingucke. Ich habe so viele Bibeln, aber ich dachte, jetzt wird die auch mal verwendet. So, sieht richtig Goldschnitt und so, richtig toll. Ja. Was ist denn, wenn ein Mensch, der den Heiligen Geist nicht hat, oder vielleicht ein Atheist, der gar nicht glaubt, dass es Gott gibt, wenn der die Bibel aufschlägt, spricht Gott dann zu dem oder nicht? Braucht es den Heiligen Geist, um dieses Buch zu verstehen oder nicht? Das sind solche Fragen. Und wir kennen natürlich Berichte von Menschen, die aufgrund des Bibellesens zum Glauben gekommen sind. Das ist sehr beeindruckend. Aber das ist nicht die Regel. Das ist nicht die Regel. Und der Martin Luther hat eben gesagt, entscheidend ist, dass man das mit Jesus richtig versteht. Wenn du zum Beispiel einen gesetzlichen Jesus hast, dann nützt es dir nichts, wenn du sagst, Christus ist die Mitte der Schrift, weil dann hast du einen gesetzlichen. Verstehst? Wenn du einen so ganz lockeren, weltlichen Jesus im Blick hast, dann nützt dir das auch nichts, wenn wir sagen, oder wenn du sagst, Christus die Mitte der Schrift, weil der Christus, den du dann meinst, ist mehr so ein, das ist alles eh kein Bus, eh alles egal, so ein bisschen. Und deswegen hat es der Martin Luther so formuliert, der rechtfertigende Christus ist die Mitte der Schrift. Das war ihm wichtig. Der dem Menschen in seiner Sündhaftigkeit begegnet, der Jesus, der sagt, du würdest nie zu Gott kommen, wenn ich nicht für dich gestorben wäre. Der Gott, der den Sünder rechtfertigt und im Sünder Glauben schafft. Erinnert euch noch an diesen wichtigsten Artikel, den Artikel von der Rechtfertigung. Das war dem Martin Luther ganz, ganz wesentlich. Und so haben also, hat er gesagt, die Bibel muss im Grunde nicht mehr ergänzt werden. Also angenommen, man würde heute einen echten Paulusbrief finden. Paulus hat ja mehr geschrieben, wie das, was wir in der Bibel haben. Man würde also einen echten Paulusbrief irgendwo finden, wo man nachweisen kann, das ist echt von Paulus. Dann bräuchte man ihn nicht mehr der Bibel hinzuzutun. Warum? Weil das ist abgeschlossen. Es braucht nicht mehr. Die wesentlichen Dinge sind klar. Die Bibel ist vollständig und endgültig. Ja. Und auch wenn du und ich, wenn du irgendwie tolle Visionen hast, super Wunder erlebst, ist alles toll, aber die Bibel ist abgeschlossen. Braucht nichts mehr dazukommen. Ja, aber ich habe da was ganz Tolles. Ja, egal. Kommt nicht mehr rein. Ja. Können wir nicht das Buch Mormon so... Nee. Die Mormonen sind eine Sekte. Nicht die Bibel plus Wachturm. Da, irgendwo in der Stadt, Wachturm. Wachturm und Bibel. Am besten noch eine Eigenübersetzung. Zeugen Jehovas haben eine Eigenübersetzung, die sogenannte eine Weltübersetzung. Das ist was Neues. Das brauchen wir alles. Die Bibel reicht. Nichts dazu nehmen. Und Martin Luther hat den Kanon. Kanon ist die Zusammenfassung der biblischen Bücher. Die Bibel ist ja eigentlich kein Buch, sondern eine Buchsammlung. Buchsammlung. Knapp 1100 Seiten. Und er hat den Kanon auf 66 Bücher beschränkt. 7 wenige wie damals üblich. Und wer im katholischen Umfeld aufgewachsen ist, der kennt das, oder auch noch da drin ist, der kennt das auch. Die Einheitsübersetzung hat zum Beispiel die Apokryphen drin. Makkabäer, Jesus Sirach, Tobit und so. Und Martin Luther sagt zu diesen Büchern, die sind gut zu lesen, aber nicht der Heiligen Schrift gleichzusetzen. Also die Bibel ist vollständig. Altes und Neues Testament, 39 Bücher im Alten Testament, 27 Bücher im Neuen Testament, gibt zusammen 66 Bücher, reicht. Nicht mehr. Ist unnötig. Brauchen wir nicht. Die biblische Offenbarung ist komplett, ist vollständig. Neben dem Inhalt, also was in der Bibel steht, war Luther auch die Einheit der Bibel wichtig. Und der Begriff Einheit war bei Martin Luther vielleicht anders, wie man sich das so denken könnte. Und zwar sagt er, wir müssen deutlich zwischen Altem und Neuen Testament unterscheiden. Und unterscheiden heißt nicht trennen, sondern differenzieren. Also die Einheit liegt nicht darin, dass man sagt, das ist alles gleich, das ist irgendwie alles, sondern dass man genau hinguckt. Hatte ich auch mal vor ein paar Monaten hier drüber gesprochen. Da war dann auf der Folie, Altes Testament ist wichtig, Neues Testament ist wichtig. Beides ist wichtig, aber beides ist nicht gleich wichtig. Den Satz muss man sagen dürfen. Warum wird in den Missionsfeldern kein Alles-Testament verteilt? Könnten wir doch machen. 80% der Bibel sind doch Alles-Testament. Wieso übersetzen die nicht das Alle-Testament? Weil es so viel ist. Nein, es liegt nicht an der Menge. Ist doch klar. Wir wissen wahrscheinlich, warum sie das Neue Testament zuerst übersetzen. Warum? Na, weil es da mit Jesus, oder? Ist doch klar. Und wenn man genau guckt, sie übersetzen auch nicht das ganze Neue Testament in diesen Missionsfeldern, sondern in der Regel Offenbarung. Römerbrief. Na, damit fängt man nicht an, sondern man fängt meistens mit einem der vier Evangelien an. Warum denn? Ja, wieder, na, weil Jesus. Ja. Und so ist es in allen Sachen auch. Und das ist das, was Martin Luther herausgearbeitet hat, Dinge zu unterscheiden, nicht trennen, differenzieren. Das ist ganz wesentlich, ganz wichtig. Er spricht von einer äußeren und von einer inneren Klarheit der Heiligen Schrift. Und mit der äußeren Klarheit meinte er, dass in entscheidenden, in den zentralen, wichtigen Lehrfragen die Bibel total klar ist. Würde ich auch sagen. Dass Gott in Jesus Mensch wurde und so weiter, dass Jesus für die Menschen starb, auferstand und so, na, wir kennen das alles im Grunde. Die äußerliche Klarheit. Und dann sagt er, bei nicht entscheidenden Fragen, wie lang soll jetzt ein Gottesdienst dauern? Steht es in der Bibel. Weißt du, da würden wir hier in Afrika, wenn wir da mit 1,5 Stunden oder was, das ist nix, ja, gar nichts. Ja. Pünktlich anfangen versuchen, also komm. Ja, das spielt einfach dann, da muss man gucken, was ist für uns jetzt wichtig, was ist jetzt für uns dran. Das muss Gottes Geist, da muss man überlegen und mit Gott zusammen einen Weg finden. Ja. Wie man jetzt genau, wenn wir Abendmahl haben, das macht. Ja, wir haben so kleine, ja, andere würden sagen, na nee, du musst ein großer Kelch. Ist nicht klar, das steht nicht drin, macht es so. Ja, das ist sowieso entscheidend bei diesen nicht entscheidenden Fragen. Da ist eine große Freiheit drin. Ich habe in dem Buch unter anderem gelesen, gestern war das, man weiß heute, wie Martin Luther gebetet hat. Weniger was, aber wie. Das finde ich interessant. Ich wusste das nicht. Wie der gebetet hat. Und zwar die Körperhaltung. Weiß man. Weiß nicht, ich sage jetzt mal, wie Martin Luther gebetet hat. Der hat, stand immer beim Gebet, der hat viel gebetet. Auch als Mönch und so. Stand häufig, auch manchmal kniend, aber in der Regel stehend, mit gefalteten Händen. Und der Blick nach oben und offenen Augen, so stand er da. War er gebetet. Es gibt ganz viele Berichte von Menschen, die das erlebt haben. Das heißt aber nicht, dass wir so beten sollen. Versteht ihr, das sind so Sachen. Ja. Da könnte man sagen, ja, Moment mal, Martin Luther, die Bibel sagt doch, die Männer sollen heilige Hände erheben. Und von Hände falten steht nichts im Wort. Und das stimmt, steht nichts im Wort. In der Bibel steht da nichts drin. Und dann gibt es Streitereien wegen solchen Sachen. Ja, da muss der Geist Gottes uns Dinge zeigen. Deswegen mag ich das, zumindest persönlich, wie das hier gehandhabt wird, nämlich, dass deine Freiheit ist. Der eine sitzt, der andere steht. Der eine springt auf im ersten Lied, reißt die Hände hoch, der andere sitzt so die ganze Zeit da und alle beten Gott an. Ja. Äußere und innere Klarheit. Dann, die Bibel steht unter Jesus Christus. Interessanter Satz. Habe ich auch mal was darüber gesagt. Die Bibel steht unter Jesus Christus. Die Dreieinigkeit lautet Vater, Sohn und Heiliger Geist. Niemals Vater, Sohn und Heilige Schrift. Niemals. Vater, Sohn und Heilige Schrift ist falsch. Da ist Gott traurig. Die Bibel ist nicht ein Teil der Dreieinigkeit. Es gibt auch keine Viereinigkeit. Vater, Sohn, Heiliger Geist, Heilige Schrift. Den gibt es nicht. Jesus Christus ist Herr und Richter der Heiligen Schrift. Das finden wir auch an vielen Bibelstellen. Wie Jesus mit dem Wort, das damals bekannt war, das war im Wesentlichen das Alte Testament, Propheten und so, Tora, 5 Bücher Mose, einige Propheten eben. Zu den Alten wurde gesagt, ich aber sage euch Folgendes. Und dann haben die gemerkt, oh. Ja, Mose hat uns gesagt, was sagst du? Und dann stellt sich Jesus als Herr und Richter der Schrift auf, stellt sich über die Schrift und sagt, ich weiß, was Mose gesagt hat, aber jetzt kommt einer, der sagt was, und jetzt sage ich Folgendes. Bam. Ja, mit dem Fasten und mit dem Sabbat und mit den Münzen und Steuer und sagt, ja, ich kenne doch das, aber ich sage euch jetzt Folgendes. Und wenn Jesus spricht, dann steht er sogar über der Schrift, wenn man so will. Ja. Viele Dinge, die Jesus gesagt hat, finden wir nicht im Alten Testament. Ich sage es noch schärfer, die meisten Dinge, die Jesus gesagt hat, lest mal die Evangelien, die meisten Dinge, nicht alle, aber die meisten Dinge, die finden wir nicht im Alten Testament. Die kommen einfach aus dem Munde Jesu, er war ja Gott im Fleisch kommen. Deswegen hat er enorme Autorität, die größte, die jemals irgendjemand hatte, der über die Welt ging. Jesus Christus ist Herr und Richter der Heiligen Schrift. Schaut, eine Person und ein Buch können nicht dieselbe Autorität haben. Eine Person und ein Buch können nicht die gleiche Autorität haben. In Jesus wurde Gott Mensch. Es gibt keine Buchwerdung Gottes. Versteht ihr? Buchwertung Gottes. Dann wären wir im Islam gelandet. Man kann sagen, im Islam wird quasi der Koran in einer ähnlichen Weise verehrt wie im Christentum Jesus Christus. Ein ganz großer Unterschied. Die Fachleute sprechen von einem kategorialen Unterschied. Ja. Zwischen Gott und der Bibel, zwischen Jesus und dem Buch. Und darum fällt im apostolischen Glaubensbekenntnis, im Apostolikum, zu Recht, wo es immer heißt, ich glaube an Gott den Vater oder an Jesus und so, ich glaube an den Heiligen Geist, ich glaube sogar noch an die Kirche, das war so ein Dranhängsel. Die Kirche gehört natürlich auch niemals zur Einigkeit, aber was überhaupt nicht auftaucht ist, ich glaube an die Heilige Schrift. Im Sinne von, als ob das was zu verehren, göttlich oder so. Jemand hat mal gesagt, und ich glaube, das stimmt, niemand ist göttlich außer Gott. Und wir müssen aber da ganz genau hinhören. Nicht, dass dann jemand sagt, ja was? Ja, aber das Wort, ja, ich sage dir auch das Wort, bleib doch dabei, guck mal, wie es weitergeht. Ja? Also es fehlt zu Recht im apostolischen Glaubensbekenntnis diese Passage. Für Martin Luther war es so, die Bibel ist Gottes wichtigstes, bevorzugtes Werkzeug. Gott liebt es, mit nichts Zweitem so umzugehen wie mit der Bibel, weil in ihr die wichtigsten Informationen für Glaube, für Errettung, für die Information, wie er ist, drinsteht. Ja. Und deswegen sagt ja auch, wir lesen das ja auch, heißt es mal, die Bibel ist wie ein Hammer, oder? Die Bibel, wenn der Herzen zertrümmert, wie so ein Hammer, Hammer ist ein Werkzeug, oder? Oder es ist wie ein Schwert, das so trennt und so. Oder auch, was mal heißt, die Bibel ist das Schwert des Geistes. Ein Schwert ist eine Waffe, ist ein Werkzeug. Aber wir beten nicht das Werkzeug an, wir beten Gott an. Und Gott liebt es, das ist ein großes Geschenk, ein Riesenvorrecht. Und das war sicher auch was ganz Besonderes in der Geschichte der Menschheit, als durch Martin Luther plötzlich dieses Werkzeug, dieses Schwert, dieses Dokument, das wichtigste Dokument für den Glauben, übersetzt wurde in die Sprachen der Menschen. Was für uns selbstverständlich ist. Viele Übersetzungen, die wir haben. Damals war das ungewöhnlich. Ich habe eine Bibel auf Deutsch. Ach was? Wo? Ja, da, das gibt's ja nicht. Ja. Zeig mal. Es ist heute für uns unvorstellbar. Jeder hat eine Bibel auf Deutsch. Ja, was denn sonst? Aber damals, total der Hammer gewesen. Der Hammer, ja. Also wir glauben nicht an ein Werkzeug. Die Bibel hat den ersten Rang, nicht Jesus Christus hat Jesus Christus hat den ersten Rang. Ja. Jesus Christus steht ganz oben. Ich zeige das nachher in einer kleinen Grafik. Und deswegen ist uns ja allen klar, Jesus ist der Erlöser, nicht die Bibel. Oder? Die Bibel starb doch nicht am Kreuz. Jesus starb am Kreuz. Jesus ist auferstanden, doch nicht die Bibel. Die Bibel ist nicht auferstanden. Jesus ist auferstanden von den Toten. Jesus ist der Anfänger und Vollender des Glaubens, nicht die Bibel. Jesus, was macht ein Analphabet? Kann der nicht Christ sein? Kann keine Bibel lesen? Ja doch, natürlich. Geh mal in die dritte Welt. Du, da gibt's Menschen, die haben so ein, die hören Gott so gut, können gar nicht lesen. Die hören die Stimme Gottes. Ich meine jetzt nicht akustisch. Die haben einen Draht, einen engen Draht zu Gott. Die können nicht lesen. Und dann müssten wir sagen, ja, dann bist du raus. Nein. Ja. Das ist ein großes Geschenk. Das müssen wir einfach mal sehen. Ja, das ist ganz besonders. Jesus, Anfänger und Vollender des Glaubens, nicht die Bibel. Und jetzt gibt's aber zu Recht natürlich Bibelstellen. Da wird vom Wort gesprochen. Vom Wort. Im Anfang war das Wort, oder? Und ich habe, weil wir ja mittlerweile alle Griechisch können, habe ich mal diesen Bibeltext nochmal dabei. Dieses en arche en ho logos, es steht logos. Kai ist ja das und das Wort war eigentlich zu Gott hin oder manchmal setzen bei Gott und Gott war das Wort. Dieses war im Anfang zu Gott hin oder bei Gott und ohne dieses ist nichts was gemacht. Das ist Johannes 1, Vers 5. Noch eins vielleicht, in ihm war Leben, Zoe, es gibt ja Bios, das biologische Leben, alle Menschen haben biologisches Leben, bevor sie sterben, dann nicht mehr, solange sie leben, biologisches Leben, Bios, Biologie, die Lehre vom Leben. Die Bibel spricht aber noch von einem anderen Leben, Zoe, vom göttlichen Leben. Und deswegen heißt es zu Recht in diesem Johannestext, in ihm war Zoe, das göttliche Leben, und das Zoe, das göttliche Leben, war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in die Finsternis und die Finsternis ist nicht ergriffen. So. Wir kennen wahrscheinlich diesen Text. Jetzt gibt's doch Leute, die dann sagen, eben das Wort, die Bibel. Die Bibel. Im Anfang war die Bibel. Und die Bibel war bei Gott. Und die Bibel war Gott. Die Bibel war am Anfang bei Gott, durch die Bibel ist alles entstanden, es gibt nichts, was ohne die Bibel entstanden ist. In der Bibel war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Da kann ich nur sagen, nein, bloß nicht. Das wäre, wenn die Bibel, wenn Gottes Wort, wenn sie reden könnte und jemand würde, die würde schreien, hör doch auf, hör bloß auf. Du stellst mich auf eine Ebene, da darf ich gar nicht hin. Hör auf. Es ist eindeutig und ich hoffe für uns alle klar, deswegen habe ich es nochmal, hier könnten wir jemand anderen einsetzen, dann passt es. Im Anfang war Jesus Christus. Das ist der Logos. Jesus Christus war bei Gott und Jesus Christus war Gott. Jesus Christus war am Anfang bei Gott, durch Jesus Christus ist alles entstanden. Es gibt auch andere Bibelstellen, die das beschreiben. Es gibt nichts, was ohne Jesus Christus entstanden ist. In Jesus Christus war das Leben, das göttliche Leben, nicht das Bios, Zoe, göttliche Leben. In ihm war dieses göttliche Leben und dieses göttliche Leben, das war das Licht der Menschen. Das war das Licht der Menschen. Und wenn die Bibel jetzt reden könnte, was sie nicht tut, braucht sie auch nicht, dann ja, genau. Das Wort, die Bibel weist auf Jesus hin. Und darum hat Luther recht, wir müssen Christus in Mitte der Schrift mit der Jesusbrille, wenn wir so wollen, die Bibel lesen. Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Und der Martin Luther hatte eine dreifache Autorität. Manche Christen, ich weiß nicht, wie das heute ist, ich habe Leute erlebt, die haben nur zwei Ebenen, nicht drei, zwei Ebenen gehabt. Luther hatte drei, ich schließe mich dem an. Ganz oben Gott. Dann die Heilige Schrift und dann Kirche, Päpste, Theologie, was auch immer. Ich glaube, im letzten Bibelpunkt ging es um die Kampfesebene. Es waren auch drei. Das war ein anderer Bereich. Aber ganz oben war auch Gott. Wer dabei war, weiß es noch. Gott ist immer ganz oben, schon gewusst. Vergiss das nie, Gott ist immer ganz oben. Alles muss sich unter ihm irgendwo einordnen. Gott bleibt immer an der Spitze. Ganz oben steht Gott, der Schöpfer des Universums. Und ich habe gesagt, manche haben nur zwei. Die sagen nämlich Gott / Bibel. Und wenn man das konsequent durchdenkt, das ist gefährlich. So, für uns, vielleicht sagen wir auch, ja, klar, ja, sicherlich, Amen, genau. Aber zur Zeit Luthers war natürlich ein großes Problem, dass diese Dinge hier, nicht auf der Ebene standen, denn das war damals üblich. Ja, da habe ich auch hier, könnte ich auch mal kurz reinschauen, habe ich mir da auf der Seite mal ein paar Dinge notiert, einfach mal Bibel zum Beispiel hier. Deutlicher als zuvor legte er darin dar, dass seiner Ansicht nach die Autorität der Heiligen Schrift sowohl über dem päpstlichen Dekret als auch über den Kirchenvätern stand. Dieses Prinzip sollte Luther von nun an in seinem gesamten Denken bestimmen. Vielleicht ist es für uns gar nichts Besonderes, aber zur damaligen Zeit. Hey, wenn ich sowas dort als Katholischer gesagt hätte, und wer die Geschichte ein bisschen kennt von Luther, weiß, was da für Probleme kamen. Ja, da sagt er doch plötzlich, das Wort Gottes steht über den Päpsten. Papst war nicht irgendjemand. Papst war nicht wie so ein frommer Bürgermeister oder ein Kanzler. Papst war Stellvertreter Gottes auf Erden. Deswegen hat ja ein Papst mal gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Da haben ein paar gesagt, was? Und dann sagt der Papst, ja, ich bin Stellvertreter Christi auf Erden. Und dann sagen die, ah ja, dann stimmt's. Stell euch mal vor, so war das damals, in der damaligen Zeit. Es war nicht irgendwie so ein hoher, besonders hoher, das war, der Papst war Stellvertreter Gottes auf Erden. Wisst ihr, wer wirklich Stellvertreter Gottes auf Erden ist? Der Heilige Geist. Eine ganz gefährliche Sache. Damals war das enorm gefährlich. Heute würde es kein Papst mehr so sagen. Und die jetzige sowieso nicht. Würde er niemals, wird keiner mehr so wagen. Aber damals, ja, und auch diese Dekrete und so. Und jetzt kommt so ein Martin daher, ja, und sagt plötzlich, ja nee, das läuft ganz anders ab. Hier ist die Bibel. Über dem allem, was ihr gesagt habt und was ihr lehrt, ist die Schrift. Die Schrift, sola scriptura. Das war natürlich ein Schlag ins Gesicht dieser religiösen Führer. Und die haben zurückgeschlagen. Kann ich hier lassen. Also das ist eine einfache Grafik, die ich genauso teilen würde. Finde ich auch wichtig. Ganz wichtig. Ja. Und wir dürfen auch nicht Folgendes machen. Wir sagen halt, ja, wir gehören ja zu Gott und dann sind wir ganz da oben. Gell? Und dann stehen wir über allem. Keiner von uns steht über der Schrift. Keiner. Weißt du, die Bibel sagt mal von der Heiligen Schrift im Hebräerbrief, und da geht es natürlich jetzt zunächst mal ums Alte Testament, neu gab es ja so noch nicht, mit dem Schwert, ja, dringt durch, ist ein Richter der Gedanken und Sinne. Im Hebräerbrief steht es mal. Ja, Schärfe wie ein zweischneidiges Schwert, trennt Leib, Seele, Geist, ein Richter der Sinne und Gedanken. Und da wird deutlich, die Bibel richtet uns, nicht wir richten die Bibel. Ja, die Bibel steht über uns. Wir sammeln uns darunter an, so wie es hier auch steht. Also es waren so ein paar Gedanken, die ich einfach noch so weitergeben wollte. Möchte da auch in diesem Zusammenhang, wir haben vorhin von Hotdogs gehört, einfach ein bisschen so ein bisschen Appetit machen, sich mit diesen Dingen weiter zu beschäftigen. In diesem Zusammenhang gerne mal sich auch vielleicht manches mal anzuhören, mal zu lesen oder auch diese Serie nochmal sich anzuhören in diesem Reformationsjahr. Das dauert dann wieder 500 Jahre. Da werde ich dann... Bin ich selber irgendwo anders. Aber ich wollte ja noch sagen, der Hinweis, dass eben Martin Luther ja gar nicht Luther hieß, sondern ja Luder und Hans Luther und ihr wisst es noch alles. Und das wollte ich ja noch sagen, dass er im Jahr 1518 18 Briefe unterzeichnete mit Martin der Befreite. Und wenn wir ein bisschen aufgepasst haben oder einfach gehört haben, die letzten drei Sonntage, dann wird so ein bisschen deutlich, wovon er frei wurde. Von welchen Gedankenkonstrukten tief religiöser Art er frei wurde. Und er hat sich dann selber, also ich habe gedacht, das ist auch noch ganz kurz, ich lese es auch mal schnell vor, weil es nicht zusammengefasst ist in diesem Buch, wie jetzt es zu der Namensänderung kam und wieso jetzt Luther und wie Luther, man kann sich einfach Namen ändern und so. Wo kommen wir denn da hin? Es wäre ja noch schöner. Aber jetzt lese ich es mal schnell vor. Für Luther persönlich markierten die Thesen, das ist ja dieser Thesenanschlag, eine tiefe Veränderung seines Selbstverständnisses. Denn um die Zeit des Thesenanschlags herum änderte er seinen Namen. Er unterzeichnete nicht mehr mit seinem Familiennamen Luder, also L-U-D-E-R, sondern nahm den neuen griechischen Namen, so habe ich es hier auch, glaube ich, ja, Eleutherius an. Eleutherius, und das bedeutet der Befreite. Ja, also stand dann Martin Eleutherius. Und wer ein bisschen Ahnung hatte damals, wusste, das bedeutet quasi Martin der Befreite. Also Martin der Befreite an, den er mehrere Monate lang dann auch intensiv benutzte. Luther als Familienname stellte keine besonders glückliche Erbschaft dar, denn das Wort weckte Vorstellungen von Liederlichkeit, moralischer Verwahrlosung und so weiter. Selbst als Luther nicht mehr mit Eulerius unterzeichnete, behielt er immerhin oder immer noch den Kern dieses Namens bei und nannte sich von nun an Martin Luther. Und dann wird es hier weitergehen, wie wurde Luther zum Befreiten? Da habe ich jetzt, denke ich, in den letzten Sonntagen ein bisschen was dazu gesagt. Anhand dieser Entdeckungen wurde er einfach frei. Und jetzt ist dann wieder gut. Also versteht ihr, jetzt ist dann, haben wir dreimal was gehört und Trilogie und Reformation und so. Luther, was er so alles dachte, die Kirchengeschichte ging aber weiter. Und ich habe das letztes Mal auch gesagt oder auch vorletztes Mal, es gibt Dinge, die Martin Luther in unserer Gnadenkirche enorm gefallen hätten. Also zum Beispiel der Name, ja. Das wäre natürlich gewaltig gewesen für ihn. Dann nennt sich doch eine Kirche Gnadenkirche, ja. Der wird wahrscheinlich denken, wir haben irgendwie alle seine Bücher gelesen oder was. Und dann würde er manches hier feststellen, wo er sagt, ja, was ist das denn? Geht ja gar nicht. Ja, die Gegengeschichte hat sich weiterentwickelt. Und ich bei all denen, wenn ich das Buch empfehle und diesen Predigten, nochmal, ich bin kein Luther-Fan. Ich sehe auch die dunklen Seiten des Martin Luther und darüber möchte ich nicht predigen, weil das ist dann wirklich dunkel. Muss immer, immer alles so sehen. Wir glorifizieren hier niemanden. Er ist für mich kein Heiliger im Sinne von, oh, ja. Aber es ist ein Mann Gottes mit Stärken, großen Stärken und Schwächen, die übrigens jeder von uns auch hat. Und wenn er nicht gewesen wäre als Werkzeug Gottes, wäre vielleicht vieles nicht, möglicherweise gäbe es die Gnadenkirche nicht. Freikirchen sind im Grunde genommen in großen Zahlen auch aus diesen reformatorischen Bewegungen emporgekommen, auch mit anderen Reformatoren, Calvin, Zwingli und so, die auch manches dann schon anders sahen. Aber da ist ein gesundes, ein gutes Erbe und darauf wollte ich hinaus. Wir werden ja das ist eben das, Sola Scriptura, auch ein netter Übergang zum Bibelpunkt, ja, habe ich jetzt auch gelesen, werde ich nur am Rande einbauen am Dienstag, was der Martin Luther über das Wort sagt, mit drei Buchstaben, das mit S beginnt und mit X endet. Was man ja eigentlich nicht ausspricht. Oh, ja. Da hat er eine Freiheit gehabt, darüber zu sprechen. Im Mittelalter, da sind die Leute aber rot geworden. Ja, das wird am Dienstag nicht passieren, dass wir rot werden, aber einfach auch mal von der Zeit aus. So, also das ist so zu Luther. Und wir werden ja auch als Gnadenkirche, diese Trilogie ist zu Ende, werden im Rahmen dieser 500 Jahre ja uns, oder haben uns mit eingeklinkt an einer großen Veranstaltung im September in der Tonhalle in Villingen. Ja, möchte ich echt alle einladen, da dabei zu sein. Ich weiß nicht, 10, 15 verschiedene Kirchen, Freikirchen zusammen, die da eine Veranstaltung durchführen, wo wir uns einfach auch da nochmal freuen über das, was damals geschehen ist. Ja. Da kriegt ihr dann noch alles Mögliche mit, was da so angedacht ist. Da freuen wir uns schon drauf. Aber die nächsten Predigen gehen dann wieder um andere Dinge. Laden wir natürlich herzlich dazu ein. Lobpreisteam kommt vor, möchte noch ein Gebet sprechen. Stehen wir auf bitte zum Abschluss. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du Geschichte schreibst. Geschichte mit Menschen. Menschen, die vor vielen hundert Jahren gelebt haben. Menschen, die vor vielen tausend Jahren gelebt haben, wie wir es in der Bibel lesen. Und du schreibst auch Geschichte mit Menschen, die heute leben. Und das Faszinierende ist, du hörst nicht auf. Und du schreibst auch mit uns Geschichte. Hier mit dieser Gemeinde, in der wir uns heute befinden, mit der Gnadenkirche Villingen, aber auch mit uns ganz persönlich, schreibst du Geschichte. Und wenn diese Lieder, die wir vorhin gesungen haben, wenn die stimmen, dann sind die Geschichten, die du mit uns schreibst, gute Geschichten. Geschichten, die auf jeden Fall ein Happy End haben. Auch wenn es manchmal stürmt und tobt und unklare Dinge kommen, aber ganz am Ende haben die Christen ein Happy End. Und wir danken dir dafür, dass wir ja Gestalten sind in diesen Büchern, die du schreibst mit uns Menschen, in diesen Geschichtsbüchern. Und manch einer, der hat gar nicht gemerkt, wofür du ihn gebrauchst, und manch einer, der hat sich dir zur Verfügung gestellt, der hat sich auch dir angeboten. Manch einer ist dir davongelaufen. So wie es damals war, so ist es heute noch. Und jeder, der heute hier ist, ist auch ein Teil einer Geschichte, die du schreibst mit uns Menschen. Danke dafür, dass wir heute hier sein dürfen. Danke überhaupt, dass wir dich kennen dürfen und dass wir an diesen guten Gott weiterhin glauben wollen, der Gedanken der Hoffnung mit uns hat, der Zukunft und nicht des Leides. Und das wollen wir immer wieder festhalten und wollen einfach jetzt auch aus diesen drei Predigten so ein bisschen was, ja, rausziehen für unser Leben und für unser Gemeindeleben und die Dinge in rechter Weise so verkündigen. Und wir glauben, dass dein Wort nicht leer zurückkommt. Herr, wenn dein Wort und der Heilige Geist zusammenwirken in einem Herzen, dann kommt immer etwas Gutes dabei raus. Und das bete ich auch für heute, dass du, Heiliger Geist, diese Verkündigungen, auch diese Trilogie, diese drei Predigten wirklich gebraucht hast und noch gebrauchst, dass Menschen neu begreifen, was es heißt, aus Gnade errettet zu sein. Was es bedeutet, der Glaube, was da für ein Geheimnis da drin steckt und welchen Schatz wir haben in der Bibel, in dieser heiligen Schrift. Herr, wir wünschen uns, dass du diese Dinge benutzt, dass auch du mit uns so weitergehst, wie es dir auf dem Herzen liegt. Lass uns einen Schritt zurück machen, damit du einen Schritt nach vorne tun kannst. Wir möchten dir nachlaufen und nicht umgekehrt. Du bist der Herr, nicht wir. Wir sind deine Diener, wir sind deine Knechte, aber wir dienen einem guten Herrn, der sein Reich hier baut und wir machen mit. Hab Dank dafür. So segne jeden, der heute gehört hat. Segne auch all die, die über das Internet oder sonst diese Predigten hören, dass sie spüren, wie dein Wort lebendig ist und kraftvoll und nicht leer zurückkommt. Amen. Amen.